Kompetenz, Exzellenz, durch Führung überzeugen. Der Podcast für alle, die im Unternehmen mehr als Durchschnitt wollen. Sie sind Unternehmerin, Sie sind Geschäftsführer, Sie sind Abteilungsleiterin, Sie sind ein Mitarbeiter, der im Unternehmen etwas bewegen will. Dann hoffe ich, dass ich Sie mit meinen Gedanken inspirieren kann, wie hervorragende Führung zur Spitzenleistung Ihrer Organisation im Wettbewerb führt. Als Zuhörer dieses Podcasts sind Sie ja vermutlich Führungskraft, also eine Abteilungsleiterin oder ein Mitarbeiter, der im Unternehmen etwas reißen möchte. Dann gehören Sie wahrscheinlich auch zu den Menschen, die sagen, Stress, das ist genau das, was ich brauche, um Höchstleistung zu bringen. Aber die Technikerkrankenkasse hat im März diesen Jahres eine Pressemitteilung veröffentlicht, nachdem 38,5% der Geschäftsführenden oder Personalverantwortlichen glauben, dass psychische Belastungen eine große Auswirkung haben. 70% glauben, dass das in 3 Jahren noch viel mehr sein wird. 17,5% des Krankenstandes sind durch psychische Belastungen bewirkt. Das ist eine Steigerung um 35%. Nur Atemwegserkrankungen erzeugen mehr Kranke in unseren Unternehmen. Und da reicht es nicht aus, wenn man einfach nur einen Yogakurs anbietet. Sie als Führungskräfte müssen aber Vorbild sein. Sie sind entscheidend nach dieser Studie der Technikerkrankenkasse. Willkommen zum heutigen Podcast Gesundes Stressmanagement. Das klingt ja etwas widersprüchlich und ehrlich gesagt habe ich mir diesen Titel gestohlen von Susanne Sparrhage, mit der ich in den nächsten 2 Folgen über gesundes Stressmanagement sprechen werde. Ja, liebe Frau Sparrhage, Sie waren ja meine erste Interviewpartnerin in diesem Podcast. In der Folge 2 hatten wir darüber gesprochen, dass Führung Mut braucht. Wir durften Sie damals kennenlernen als jemand, der 28 Jahre als Führungskraft, als Mitglied der Geschäftsführung und Personalleiterin tätig war. Und heute sind Sie Trainerin, Beraterin und Coach und sind Inhaberin von Das Tragwerk. Wie ist denn Ihr Weg zu der heutigen Situation als Inhaberin Das Tragwerk zustande gekommen?
Also ich habe tatsächlich nach meiner langen Berufstätigkeit als Angestellte festgestellt, dass es Themen gibt, die mich besonders antreiben. Und das ist das Thema Führung und dazu haben wir uns ja schon unterhalten. Und es ist tatsächlich das Thema, wie kann ich meine eigenen Ressourcen gut nutzen? Und zwar sowohl beruflicher Natur als auch privater Natur. Und da kommt man eigentlich an dem Thema Stress nicht vorbei. Und das wiederum hat für mich bedeutet, mich ein bisschen näher mit: Was ist Stress eigentlich? Was macht Stress mit uns im Körper? Was macht es auch im Geist, zu beschäftigen? Und gemeinsam mit einem Mediziner ein Konzept zu entwickeln, um dem Thema einfach ganzheitlich zu begegnen. Das heißt, wirklich Körper, Geist und Seele mitzunehmen und zu schauen, wie kann ich mit den Situationen, die das Leben mir stellt, so gut umgehen, dass sie mir möglichst wenig, und Sie haben es gerade gesagt, es gibt positiven und negativen Stress, dass sie mir so wenig wie möglich negativen Stress machen.
Ja, dann steigen wir ein in das Thema und dann stellt sich natürlich als erstes die Frage, was ist denn Stress? Jeder von uns kennt vermutlich die Situation, dass eine bestimmte Aufgabe gestellt ist. Eine Mitarbeiterin reagiert komplett gelassen, wenn der andere Mitarbeiter richtig im Stress ist. Mhm. Ist Stress etwas Objektives oder was ist denn Stress?
Also Sie haben ja schon die Techniker Krankenkasse zitiert. Ich habe auch noch die WHO mit dabei, die sagt, Stress ist die größte Bedrohung unseres Jahrhunderts. Und das heißt für die Führungskräfte natürlich und für die Geschäftsführenden, sie müssen sich überlegen, wie sie mit dem Stress für ihre Mitarbeitenden umgehen oder wie sie diese unterstützen, dem Stress gut begegnen zu können. Und Stress definiert man als körperliche und psychische Antworten des Organismus auf Belastungen. Und das ist schon mal das ganz Interessante. Es sind körperliche Auswirkungen und es sind aber natürlich auch geistig-seelische Auswirkungen. Und auch das haben Sie ja schon angesprochen, dass es so viele Menschen wie noch nie gibt, die aufgrund psychischer Belastungen, die uns natürlich auch Stress machen, krank werden. Und wenn uns die krank werden, dann fehlen uns die auch wesentlich länger als jemand, ich sage jetzt einmal, der Rücken hat. Ne? Es gibt ja so ein Buch, Deutschland hat Rücken, aber eigentlich hat Deutschland Kopf. Eigentlich sind wir in Deutschland auf einem sehr hohen Stresslevel. Und was ist Stress eigentlich? Stress ist die Auswirkung eben von, Sie haben es gerade gesagt, Stressoren, von Belastungen, mit denen wir versuchen klarzukommen.
Ja, Stress, Sie haben es jetzt schon mal umrissen, um was auch in diesen zwei Podcast-Folgen gehen wird. Aber zurück auf die Frage, für einen ist es Stress, für den anderen nicht. Und dass wir das mal verstehen, da gibt es ja ein ganz interessantes Modell, das, glaube ich, soweit ich informiert bin, in den 80er Jahren entwickelt worden ist. Das ist das Modell nach Lazarus. Und für mich ist das ein sehr hilfreiches Modell. Vielleicht können Sie da mal anfangen, wie es losgeht, wenn ich jetzt irgendeine Situation habe, wo eventuell Stress ist oder auch nicht. Wie sieht das Modell von Lazarus das?
Erstmal muss man vorausschicken, dass natürlich das Stressempfinden für jeden Einzelnen ein anderes ist. Das haben Sie ja auch schon angedeutet. Das fängt schon damit an, dass Sie und ich sagen, wunderbar, wir können anderen was mitteilen, wir haben einen Vortrag, wir freuen uns darauf, das stresst uns nicht. Jemand anders sagt, ich habe auch viel mitzuteilen, aber mich da vor 50 Leute hinzustellen, das stresst mich unglaublich. Das heißt, unser Stressempfinden ist ganz individuell. Und das wiederum bedeutet für uns als Führungskraft, dass nicht eine Methode für alle unsere Mitarbeitenden funktioniert. Und um auf das Stressmodell von Richard Lazarus zu kommen, der sagt, es gibt diesen Wechselwirkungsprozess zwischen den Anforderungen der Situation und der Person. Das heißt, wie ich als Person diesen Prozess bewerte, das macht mir Stress oder auch nicht. Also, es kommt eine Situation von außen, Sie haben es gerade gesagt, die nehme ich erstmal wahr. Da passiert erstmal noch gar nichts. Dann bewerte ich diese Situation. Das heißt, wenn sie, ich sage jetzt mal, irrelevant ist, lasse ich die außen vor. Wenn sie positiv ist, lasse ich die auch außen vor. Wenn sie aber gefährlich ist oder eine Herausforderung für mich bedeutet, dann komme ich quasi in den nächsten Schritt. Und dann ist der nächste Schritt, dass ich mir überlege, habe ich da die richtigen Ressourcen dafür, für diese Situation? Wenn ich die richtigen Ressourcen habe, auch wunderbar, komme ich nicht in Stress, bewältige ich die Situation. Wenn ich aber diese Ressourcen glaube, nicht zu haben, dann komme ich in den Stress. Dann ist das Thema, kann ich mich mit dieser Situation anfreunden oder muss ich die Situation anders bewerten? Das heißt, ich habe einmal die problemorientierte Stressbewältigung und einmal die emotionsorientierte Stressbewältigung. Und wenn ich dann feststelle, aha, ich kann aus der Situation nicht raus, weil es vielleicht vom beruflichen Umfeld her nicht anders geht oder im Privaten nicht anders geht, wenn ich dann meine Einstellung zu der Situation mir nochmal anschaue, auch mein Gedankenkarussell, sage ich jetzt mal, ein bisschen neutraler werden lasse, dann komme ich in den Lerneffekt rein. Und dann macht mir diese Situation, auch wenn ich sie nochmal habe, wenn sie mir nochmal begegnet, weniger Stress.
Sie haben es angesprochen, wenn man eine Rede halten soll, man stellt sich vor, kurzfristig heißt, kannst du da mal eine Moderation übernehmen vor 80 Leuten, dann beurteile ich das. Vielleicht sagt eine Kollegin, das macht mir richtig Spaß, da blühe ich auf. Und der andere sagt, oh, das ist richtig Stress. Das wäre so das Erste. Ist das bedrohlich oder ist das eine tolle Situation?
Genau.
Ja. Und dann wäre ja der zweite Schritt, wenn ich es jetzt als bedrohlich empfinde, könnte ja eine Ressource sein. Ich habe Moderationskarten dabei oder ich kenne mich in dem Thema gut aus. Also ich, auch wenn das so eine schon eine bedrohliche Situation ist, dann habe ich meine Ressourcen, um mit der Situation umzugehen. Mhm. Wäre so dieses Beispiel schlüssig?
Das Beispiel ist total schlüssig und natürlich auch so, ich sage jetzt mal, mein Blick auf die Welt. Wenn ich jetzt bei Ihrem Beispiel bleibe und ich sage mir, da kommen jetzt 80 Menschen, die interessiert, was ich zu diesem Thema zu sagen habe, dann kann mir das ja eine gewisse Freude und auch eine gewisse Stärke geben. Das heißt, mich auch aus meinem persönlichen Gedankenkarussell rauszunehmen, sondern zu überlegen, was kann denn für den anderen in dieser Situation, die mir so Stress macht, an Positivem rauskommen, und dann macht es mir selber vielleicht auch gar nicht mehr so viel Stress.
Es erinnert mich daran, dass ich eigentlich Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die wirklich was zu sagen haben, aber genau das der Stress erzeugt, wäre ja, wenn die jetzt in einer Betriebsversammlung oder in einem Team was vortragen, dann ist das ja immer noch Stress für die, aber diese emotionale Bewältigung ist, Moment mal, das sind alles wohlwollende Kolleginnen und Kollegen, da kannst du nicht verlieren.
Genau.
Das wäre immer so den Blickwinkel geändert.
Genau. Und deswegen ist auch das Thema Führung so ein wichtiges, wenn es zum Thema Stressbewältigung im beruflichen Umfeld kommt. Weil nachgewiesenermaßen, und wir hatten uns ja auch schon öfters über dieses Thema unterhalten, in der neuesten Gallup-Studie zum Beispiel, sieht man ja, dass das Thema emotionale Bindung und Führung ein ganz wichtiger Faktor ist, um das Stressempfinden, und da sind wir wieder bei dem individuellen Menschen, das Stressempfinden, ich sage jetzt mal, auf ein Normalmaß einzupegeln oder hochzuschießen. Also je nachdem, was für ein Umfeld meine Führungskraft auch schafft und mein Unternehmen auch schafft an Unternehmenskultur, dementsprechend kann ich, genau wie Sie sagen, dem Mitarbeitenden diesen Stressfaktor, was in dem Fall ja dann ein negativer Stress wäre, erleichtern oder vielleicht sogar ein bisschen nehmen.
Also können wir als ersten Schritt vielleicht sagen, dass dieses Modell von Richard Lazarus uns im ersten Schritt erstmals hilft, zu verstehen, wie Stress entsteht, was sind die Stressoren, wann wird es zur Bedrohung und habe ich die Ressourcen, damit umzugehen.
Genau.
Schauen wir uns mal vielleicht im nächsten Schritt an, welche Stressoren habe ich denn, was kann Stress auslösen und auch welche Reaktionen kommen. Ich muss jetzt schon anfangen mit einem Beispiel. Ich hatte heute Morgen Stress, weil ich einfach unseren Termin um eine Stunde verschwitzt habe und plötzlich sehr stressig aufbrochen musste. Mhm. Also wäre das jetzt erstmal ein Stressor gewesen, dass ich einfach Zeitdruck bekommen habe. Mhm. Aber das ist ja nicht das Einzige. Was können eigentlich so Stressoren sein?
Man unterscheidet so zwischen den äußerlichen Stressoren und den innerlichen Stressoren. Und die äußerlichen Stressoren sind genau, wie Sie sagen, dass wir entweder durch eine Situation in eine, ich sage jetzt mal, durch die Rahmenbedingungen in eine Situation kommen, wo wir sagen, ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Das ist ja oft im Berufsleben der Fall, dass wir eben feststellen, Kunde schreit um 5 vor Termin, wir brauchen noch X, Y und Z. Und wir müssen dann schauen, dass wir das möglichst schnell irgendwie diese Informationen oder diese Daten noch zur Verfügung stellen. Die innerlichen Stressoren sind die, die wir uns selber machen, weil wir durch bestimmte Dinge angetrieben sind. Und man unterscheidet so in der Stressforschung oder auch in der Stressbewältigung 5, ich sage jetzt mal, Stressoren. Das sind Themen, die uns, ich sage jetzt mal, den einen oder anderen mehr oder weniger begleiten. Das ist ich möchte perfekt sein. Das ist ein Stressor, der uns, sage jetzt mal, manchmal ins Schwitzen bringt, weil kein Mensch ist perfekt. Ich möchte beliebt sein. Das sind die Kollegen und Kolleginnen, die wir eigentlich so ein bisschen vor sich selber schützen müssen, weil sie sich ganz schwer tun, Nein zu sagen. Es gibt den Stressor dieses Unabhängigkeitsstreben, das jemand hat, also Autonomiestreben. Ich möchte keine Hilfe annehmen, ich kann das alles selber. Es gibt das Kontrollfreaks, sage ich jetzt mal, die nichts aus der Hand geben wollen. Und das stresst einen natürlich auch, weil man alles selber machen möchte, weil man möchte, dass es dann richtig wird. Und es gibt die Halte durch Menschen. Also nur die Harten kommen in den Garten, wäre doch gelacht, wenn ich das nicht schaffe, so schlimm ist es nicht. Und je nachdem, ich sage jetzt mal, jeder von uns hat Anteile von diesen Stressverstärkern, nenne ich die. Und das ist natürlich nicht auf meinem Fundus gewachsen, sondern in der Stressbewältigungswelt, sage ich jetzt mal, sind es die Stressverstärker, mit denen, die wir uns angucken. Und wo wir auch gucken, wie treiben die mich an und was machen die auch mit mir und mit meinem Verhalten. Und ich sage immer, Stress beginnt im Kopf und das ist tatsächlich so.
Das erinnert mich etwas, ich hatte vor vielen Jahren mal so ein 360-Grad-Feedback gemacht und mein eigener Anspruch war, dass ich so strategische Themen richtig gut umsetze. Und das ist auch heute noch das Thema, wo ich oft so ein bisschen ungehalten bin. Mein Umfeld sagt, das mache ich richtig gut. Und da habe ich wirklich gelernt, dass mein eigener Anspruch einfach sehr hoch ist. Wie gehe ich persönlich damit um? Ich wollte meinen Anspruch nicht aufgeben, aber ich gehe, weil das mich ja auch antreibt, weil ich Themen vorwärts bekommen möchte. Und das zeichnet, glaube ich, viele Führungskräfte aus. Aber meine Sichtweise habe insofern geändert, dass ich am Jahresende einfach akzeptiere, wenn ich nicht alles umsetzen konnte, was ich mir so vorgenommen habe. Also ein bisschen mehr Geduld mit mir selber. Das war so diese emotionale Änderung der Sichtweise.
Das ist dieses, was Sie sagen, die Geduld mit sich selber. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, was wir in unserer heutigen Leistungsgesellschaft ein bisschen verlernt haben. Weil wir sind ja im konstanten Wettbewerb, immer. Und Geduld mit sich selber zu haben, bedeutet ja auch eine gewisse Nachsichtigkeit mit sich selber zu haben. Und das, was wir anderen zugestehen, wo wir sagen, ja freilich, mach dir keine Sorgen, das kann jedem mal passieren, da sind wir mit uns selber zum Teil wahnsinnig hart. Und dieses wahnsinnig hart treibt uns zum Teil an. Und es ist genau, wie Sie am Anfang gesagt haben, es ist ja was Positives, wenn wir einen Eustress, also einen positiven Stress haben, weil der treibt uns ja zu Höchstleistungen an. Was aber dann wichtig ist, ist von diesem hohen Anforderungs- und Aktivierungslevel auch wieder runterzukommen. Und da hilft Geduld, da hilft auch mal Muße, da hilft auch mal einfach sich eine Zeit rauszunehmen und das kann eine Viertelstunde sein, wo man sagt, ich gehe einfach jetzt mal um den Block. Das können 10 Minuten sein, wo man sagt, ich nehme mir jetzt den Kaffee, ich schaue zu, während er durch die Kaffeemaschine durchläuft. Also dieses Positive, das der Stress ja haben kann, das mitzunehmen, auf alle Fälle. Aber dann eben auch wieder zu lernen, auf ein Normalmaß runterzukommen mit einer gewissen Geduld sich selbst gegenüber.
Anderes Thema, was mich gerade erinnert, Sie haben mir gesagt, eins kann sein, dass ich so diesen eigenen Glaubenssatz habe, ich muss das selber schaffen. Und wenn dadurch Stress entsteht, wir haben ja jetzt gelernt, dass Stress auch dadurch entsteht, wenn mir Ressourcen fehlen. Und dann wird es für mich ganz spannend, weil wenn ich den Glaubenssatz habe, ich muss es selber schaffen, nutze ich Ressourcen nicht. Und wenn man das mal reflektiert, verstanden hat, dass man dann wirklich merkt, eigentlich geht es einfach mit dem Stress, wenn ich den Glaubenssatz etwas zurücknehme und sage, ich nehme jetzt eine Kollegin und Kollegen dazu, ich nehme Lieferanten dazu, wo auch immer. Wenn man es nicht selber macht, kann man sich vielleicht leicht eine weitere Ressource besorgen und Stress geht zurück.
Ja, und nicht nur der Stress geht zurück, sondern ich habe auch jemanden, der mit mir im gleichen Boot sitzt. Und das stärkt einen. Das stärkt einen auch als Führungskraft. Und ich kann ja als Führungskraft mich nur dann auch persönlich weiterentwickeln, wenn ich Menschen habe, denen ich was weitergeben kann. Nur dann habe ich ja auch wieder Ressourcen. Da sind wir wieder bei den Ressourcen. Nur dann habe ich ja Ressourcen, andere Dinge auch anzupacken. Das heißt, Sie haben vollkommen recht, Herr Kugelmann, es geht darum, meine Glaubenssätze anzuschauen, vielleicht eben auch zu hinterfragen. Und gerade das Thema Führung hat ja viel auch damit zu tun, abzugeben und andere dabei zu unterstützen, zu wachsen.
Ich glaube ja, das Wachsen ist ja der eine tolle Effekt. Der andere tolle Effekt ist ja einfach, wenn ich schaffe, eine Stunde in einen Mitarbeiter, in eine Mitarbeiterin zu investieren, dann bekomme ich da ja vielleicht 10, 20 Stunden zurück. Also die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter wächst und ich habe eine Ressource, die mich entlastet. Also wenn man den Mechanismus mal wirklich versteht, dann kann man da, glaube ich, gewinnen alle. Mein Stress geht zurück und meine Mitarbeiter wachsen.
Und wir haben auch das, was wir ja gerade erwähnt haben, was die Gallup-Studie zum Beispiel auch festgehalten hat, wir haben dieses Thema emotionale Bindung, weil wir Menschen sind soziale Wesen und wir möchten gerne mit anderen, natürlich gibt es immer den einen oder anderen, der sagt, ich arbeite am liebsten alleine, ja, aber wenn wir gemeinschaftlich was erreichen, das treibt uns ja an und das verbindet uns und das heißt für uns als Organisationen, je stärker ich das Thema emotionale Bindung, gute Führung, Weiterentwicklung meiner Mitarbeitenden im Blick habe, desto weniger Stress empfinden diese Mitarbeitenden, weil die sich nämlich mitgenommen fühlen und gut aufgehoben fühlen. Und dieses geringere Stressempfinden erhöht die Produktivität im Unternehmen. Also es ist im Grunde genommen rundherum eine Situation, wo man nur gewinnen kann.
Da können wir, glaube ich, die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach nur einladen, wenn sie in dieser Situation sind, dass man es schafft, den einen Schritt zurückzumachen, die Situation mal kurz von außen anzuschauen, weil mit diesem Modell, das wir jetzt erläutert haben, kann man, glaube ich, wirklich relativ einfach, einfach ist vielleicht falsch, es ist nie einfach, Personalführung und Menschen zu führen, aber an für sich ist es auch nicht Rocket Science, was wir besprochen haben. Man kann wirklich was verändern, wenn man halt schafft, diesen Blick zu halten, den man halt oft in der Stresssituation dann leicht mal verliert. Jetzt haben wir über diese inneren Faktoren gesprochen. Wir hatten auch schon angesprochen, wenn Kundenanruf, kurz vor der Lieferung steht die Produktionsmaschine oder ein Software-Bug ist noch da. Das verstehen wir alles als externe Stressfaktoren. Aber ich hatte jetzt von einem Führungskräftetraining gehört, das über mehrere Tage ginge, wo eine immer viel gelüftet haben und andere gesagt haben, viel zu kalt. Also da war nur die Raumtemperatur, war der Stressor. Also wir haben neben diesen Events, die wir alle verstehen, dass sie Stressorgane sind, haben auch äußere Stressfaktoren, die ganz trivial oft sein können.
Und sehr oft kommen diese äußeren Stressfaktoren auch, ich sage jetzt mal, aus den Urzeiten. Als wir, ich sage jetzt mal, in der Sippe waren und schauen mussten, dass wir das nächste Mammut oder den nächsten Säbelzahntiger erledigen, damit wir Essen haben, damit wir es warm haben, damit wir überleben können. Und sehr oft sind die Bedürfnisse, die wir haben und die wir äußern, die bringen wir mit, die haben wir selber. Das ist nichts, was wir bewusst machen, sondern das passiert unbewusst. Und wir haben halt in unserer heutigen Zeit sehr oft verloren, auch Geduld mit anderen zu haben und auch Kompromisse einzugehen. Und das Thema Fenster auf, Fenster zu, das ist der Klassiker. Auch noch ein schönes anderes Thema ist in Großraumbüros telefonieren. Den einen Stress, wenn das Gegenüber lautstark telefoniert, der nächste sagt, du, das höre ich überhaupt nicht. Das heißt, auch da sind wir wieder bei dem, was wir eingangs gesagt haben. Das Stressempfinden ist für jeden individuell. Und deswegen ist es also wichtig, dass wir als Führungskräfte uns auf den Menschen konzentrieren und weniger auf die Situation, weil die Situation, die ist, ich sage jetzt mal, die wird von jedem anders empfunden.
Es kommt ja dann der eigene Stress dazu, man hat viel zu tun, man hat Top-Kunde ruft an, ein Gesellschafter kommt und jetzt kommen die und diskutieren darüber, ob man im Großraumbüro telefoniert oder nicht, bin ich auch noch gestresst. Wenn man da einfach versteht, das kann für jemanden ein Stressfaktor sein und man kann da ja Lösungen finden. Also es sind ja Faktoren, die lösbar sind. Der Softwarefehler, der weg plötzlich kommt und Stress erzeugt, da kann man natürlich im Sinne Qualitätsmanagement und Prozesse viel vielleicht im Vorfeld an Stress vermeiden, aber in dem Moment, wo es hochkommt, ist es einfach so. Aber man kann andere Stressfaktoren gut abstellen. Ein äußerer Stressfaktor kann ja auch sein, dass man soziale Kontakte verliert. Und da, glaube ich, sind wir als Unternehmen auch in der Verantwortung, wenn wir viel zu tun haben, Projekte retten müssen und Produktionen zum Laufen kriegen und eine Schulung für die Kunden vorzubereiten, ist natürlich erstmal unsere Aufgabe, wir müssen es auch erledigen. Wenn dadurch aber unsere Mitarbeitenden in soziale Problematiken kommen, entsteht Stress, was ja auch bedeutet, dass die Produktivität im eigenen Unternehmen geht. Also das Thema Work-Life-Balancing jetzt mal nicht als Schlagwort, sondern wirklich Bedeutung zu geben.
Ja, und auch da sind wir wieder bei dem, dass Stressempfinden ist individuell. Und es ist individuell unterschiedlich. Und das muss ich immer im Hinterkopf behalten als Führungskraft, dass nämlich das, was für mich überhaupt kein Thema ist, für jemanden anderen ein ganz dramatisches Thema sein kann. Und da sind wir auch wieder beim Thema Kommunikation. Stress empfinden und darüber sprechen kann Stress schon mindern. Allein das, dass ich es aussprechen darf, dass mir meine Führungskraft zuhört, dass sie mich ernst nimmt, und manchmal kann man es vielleicht nicht abstellen, aber es genügt schon für mich als Mensch, dass ich mich wahrgenommen, wertgeschätzt und gehört fühle.
Ich erinnere mich an eine Situation, ein Mitarbeiter hatte wirklich noch ein Kundenthema von sich zu bekommen, und sein Kind hat Geburtstag gehabt. Und dann hat er einfach gesagt, ich muss irgendwie dem Kind gerecht werden. Und er hat sich dann auch freigenommen für das Kind. Und dann habe ich ihm einen Satz noch nachgegeben. Ich habe ihm noch gesagt, wenn du jetzt bei deinem Kind bist und ein schlechtes Gewissen hast, ne, dann arbeitest du nicht und hast die Entspannung nicht. Geh doch einfach zu deinem Kind ohne schlechtes Gewissen. Das kurze Lächeln auf seinem Gesicht hat mir schon gezeigt, dass es ihm geholfen hat, dass man wirklich sagt, wenn du auch eine soziale Verpflichtung hast, Familie oder Ähnliches, es ist sogar deine Pflicht, die wahrzunehmen. Im anderen Fall kannst du zum Stress warten und dann fallst du mir als wertvoller Mitarbeiter oder Mitarbeiterin aus.
Mhm. Auch das ist etwas, was, es gibt ja unterschiedlichste Methoden der Stressbewältigung. Und eine der diesem Thema sehr große Aufmerksamkeit gegeben hat, ist der Jon Kabat-Zinn. Das ist, der hat Mind-Based Stress Reduction, sagt ja eigentlich auch schon viel, eben, dass die Stressreduzierung im Kopf anfängt. Und der hat eben den Menschen mitgegeben, im Moment zu sein. Und das ist das, was Sie im Grunde genommen ja Ihrem Mitarbeiter mitgegeben haben. Sei im Moment, genieß diese Zeit mit deinem Kind, denk nicht an die Arbeit. Und das alleine ist schon stressreduzierend, im Moment zu sein.
Wir haben jetzt über Stressoren geredet. Der Säbelzahntiger war ja schon erwähnt. Das heißt, wenn ich jetzt der Säbelzahntiger auf mich zukommt, dann geht mein Herzschlag hoch, übrigens, und das ist nachmessbar, wird die Verdauung eingestellt. Warum? Weil man die Energie zum Kämpfen oder Wegrennen braucht. Also passieren ganz viele körperliche Reaktionen. Jetzt haben wir natürlich weniger Säbelzahntiger, aber zunächst mal, der Kunde ruft an und sagt, wenn er das und das nicht noch mitgeliefert bekommt, wird er die Rechnung nicht bezahlen, die man ganz dringend braucht, damit der Cashflow stimmt. In dem Moment geht Stress los und mein Körper reagiert wie damals beim Säbelzahntiger, also diese kurzfristigen Reaktionen.
Genau, der Körper schüttet Adrenalin aus, aktiviert uns, Herzschlag geht schneller, Blutdruck geht nach oben, Atmung geht schneller, weil der Körper sagt, so, in dieser Situation muss ich jetzt meine Energien zusammennehmen, ich muss dieser Situation Herr werden. Und das ist wunderbar. Das hat uns ja früher auch davor eben bewahrt, vom Mammut über den Haufen gerannt zu werden oder vom Säbelzahntiger gefressen zu werden. Wir haben allerdings in unserer Gesellschaft verlernt, uns von diesem Aktivierungsniveau wieder runterzutonen. Das heißt, auch da gibt es ein Modell vom Hans Scheye, ein österreich-ungarischer Mediziner, der in den 1920er Jahren das sogenannte Adaptionssyndrom sich angeguckt hat. Und das ist genau das, was Sie beschrieben haben. Ich werde in eine Alarmbereitschaft versetzt. Das heißt, mein Körper reagiert mit Adrenalin. Ich kann dieser Situation Herr werden. Das ist die erste Phase. Die zweite Phase ist die sogenannte Widerstandsphase. Das heißt, ich adaptiere mich an diese Situation und ich lerne, mit dieser Situation gut umzugehen. Wenn ich das aber nicht schaffe, wenn ich also immer in diesem konstanten Aktivierungszustand bleibe, dann geht mein Körper in die dritte Phase und das ist die Erschöpfungsphase. Und das ist die Phase, die wir vielleicht alle auch schon mal gehabt haben, über kurz oder lang, hoffentlich über kurz, weil auch das, Erschöpfungsphase ist in Ordnung, der Körper kann sich wieder regenerieren. Schwierig wird es und dann kommen wir in die Auswirkungen, die schlimmen Auswirkungen des Stresses, wenn der Körper sich nicht mehr regenerieren kann. Das heißt, wenn der Körper am Wochenende immer eine Migräne hat, wenn der Körper, wenn sie in Urlaub gehen, ihnen erstmal 3 Tage sozusagen krank wird, weil er sagt, ah, wunderbar, jetzt kann ich mich erstmal erholen. Das heißt, diese 3 Phasen, die einmal die Alarmbereitschaft, dann die Widerstandsfähigkeit und dann die Erschöpfungsphase, wenn die in einem, ich sage jetzt mal, normalen, guten Zustand sind, nämlich in einem Ausgleichszustand, dann sprechen die Mediziner von der Homöostase, vom Gleichgewicht. Das heißt, der Körper kann mit Situationen gut umgehen, lernt dann auch wieder entweder sich zu adaptieren oder sich zu entspannen. Wenn wir nicht auf unseren Körper hören, dann gibt der uns Signale. Und dann hilft es nichts, wenn wir diese Signale überhören und sagen, gib mir den Energy Drink, gib mir den Kaffee. Der Körper nimmt sich dann diese Auszeiten. Und da sind wir wieder bei der Studie, die Sie anfangs zitiert haben. Dann sagt der Körper, so, und ich brauche jetzt eine Pause. Und die ist für Menschen, die mit psychischen Belastungen nicht mehr arbeiten gehen können, viel länger als für Menschen, die, ich sage es jetzt einfach mal, Rücken haben. Das eine ist genauso schlimm wie das andere. Aber für uns als Unternehmen oder als öffentliche Institutionen ist es wichtig, genau hinzugucken, schon im Vorfeld, gibt es da Signale? Und für uns als Menschen ist es natürlich auch wichtig, hinzuschauen, gibt es da Signale, weil der Körper spricht mit uns und auch unser Geist spricht mit uns. Wenn wir Konzentrationsschwierigkeiten haben, wenn wir Wortfindungsschwierigkeiten haben, wenn wir Entscheidungsschwierigkeiten haben, das können alles Signale sein, dass der Körper sagt, ich bin in diesem konstanten Alarmzustand, ich komme da nicht mehr in die Balance.
Ich bin ja von der Ausbildung ein Ingenieur. Ne? Ingenieure sind ja spezielle Menschen. aber was mir da sehr wichtig ist, dass alles, was Sie sagen, also ich warne, das in irgendeine esoterische Ecke zu schieben, sondern das medizinisch ja alles nachgewiesen. Also das kann man ja wirklich aufzeigen und man kann nachmessen, dass das Immunsystem schwächer wird. Herz-Kreislauf-Symptome sieht man und eben auch spannend, dass auch kognitive Einschränkungen wirklich nachweisbar über dauerhafte Stressbelastung da sind. Und wenn man es dann so abtut, ja, das Weichei hält nichts aus, dann ist es einfach nicht wirklich faktisch wissenschaftlich, weil die Fakten und die wissenschaftliche oder das wissenschaftliche Fundament zeigt, dass das wirklich körperliche Reaktionen sind, wenn eben dauerhaft die Belastungen da sind, was ja letztlich auch irgendwas für Hormonausschüttungen und Ähnliches da sind. Also ich denke, das ist nicht irgendein Gerede, sondern wirklich sehr fakten- und wissenschaftlich basiert, dieses Modell.
Genau, und es ist auch so, dass man, wie Sie es gerade gesagt haben, die Stresshormone im Urin messen kann. Das heißt, unsere Nebennieren arbeiten auf Hochdampf, es geht irgendwann ins Blut, irgendwann in den Urin und das können Sie messen. Und genauso können Sie im Gehirn feststellen, welche Areale sich verändern. Also genau wie Sie sagen, es ist kein esoterischer Hokuspokus, sondern es ist wissenschaftlich belegt, dass Stress unser Gehirn und unseren Körper beeinträchtigt.
Ich hatte ja erzählt, dass ich die Zeit etwas verpasst hatte und ich sitze im Auto, fahre los und mir war es heiß. Wissen, dass wir gleich den Podcast machen, denken wir, ah ja, Körperreaktion. Ich glaube, wenn wir so diesen kurzfristigen Stress haben, merken, wie unser Puls hochgeht, wie es uns warmer wird, dann ist es völlig in Ordnung, weil jetzt muss man den Säbelzahntiger erledigen. Ich glaube, wichtig ist dann eben, dass man die Ruhephase kriegt. Und Sie haben das ums Gebäude gehen einmal gesagt. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren von einer Sozialarbeiterin im Betrieb genau diesen Tipp bekommen. Diese 5 bis 10 Minuten raus, einmal ums Gebäude rüber, wieder an den Arbeitsplatz. Ich glaube, das ist der einfachste und wertvollste Tipp, den ich zum Thema Stressbewältigung bekommen habe, weil es so einfach ist und so viel hilft, weil halt die Bewegung letztlich auch die Stresshormone in dem Moment abbaut. Mhm. Wir haben jetzt in der ersten Folge ein paar Modelle vorgestellt, wie Stress entsteht, wie er sehr individuell bewertet wird. Was bedroht mich, wo habe ich die Ressourcen und was dann Stress ausbaut. Ich bedanke mich für diesen ersten Teil ganz herzlich und beim nächsten Mal gehen wir dann tiefer rein, wie man mit Stress umgehen kann.
Sehr schön, freue ich mich drauf.
Das war eine weitere Episode von Kompetenz und Exzellenz durch Führung überzeugen. Mein Name ist Martin Kugelmann und ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen und Bewertungen. Für einen weiteren Austausch finden Sie mich auf LinkedIn und Xing. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie mehr als Durchschnitt wollen.